Herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Meissner und ich möchte euch jetzt erzählen, ein bisschen was über Let's Encrypt erzählen, über Zertifikate und wie man die auch nutzen kann für Intranet-Surfer bzw. für Surfer, die halt nicht aus dem Internet erreichbar sind. Um erstmal anzufangen, was sind überhaupt Zertifikate, also speziell die X509-Zertifikate, bekannt unter dem Namen SSL-Zertifikate oder TLS-Zertifikate. Welches Problem versuchen wir damit zu lösen? Wir haben einen Client, der möchte mit einem Surfer reden und das Ganze soll nicht wie früher einfach unverschlüsselt passieren, sondern wir wollen da Verschlüsselung haben. Und Verschlüsselung bedeutet immer, wir müssen einen Schlüssel austauschen. Dieser Schlüsselaustausch muss irgendwie passieren. Und im Internet hat dafür immer der Surfer ein Schlüsselpaar, einen privaten Schlüssel, den behält er für sich, einen öffentlichen Schlüssel, den schickt er nach dem Verbindungsaufbau an den Client. Und über diese initiale Verbindung wird dann ein Verbindungsschlüssel ausgetauscht und darüber wird dann die eigentliche Verbindung verschlüsselt. So, aber initial braucht man dieses Schlüsselpaar für die asymmetrische Verschlüsselung. Und jetzt sagt der Surfer hier dem Client, ja, ich habe hier diesen Public Key und mit dem kannst du jetzt hier die Verschlüsselung zu mir aufbauen. Die Frage an der Stelle ist jetzt, woher weiß denn der Client jetzt, dass er wirklich auch mit dem Surfer redet, mit dem er denkt zu reden und dass der Public Key nicht von einer anderen Stelle, die da irgendwo sich mittendrin reingehangen hat, gesendet wird. Und die Sache ist, er kann es nicht wissen, so wie das jetzt aufgebaut ist. Den Public Key könnte irgendwer gesendet haben. Jetzt könnte ich selber eine Liste pflegen von vertrauenswürdigen Schlüsseln. Bei SSH macht man das zum Beispiel so, dass man sagt, ja, beim ersten Verbindungsaufbau vertraue ich drauf, dass der Schlüssel schon funktionieren wird, speichere den ab und merke mir den für die Zukunft. Das ist aber bei der Vielzahl an Internet-Webseiten, auf die man zugreift, nicht praktikabel. Bei SSH sind es ja doch immer wieder die gleichen Surfer, wo drauf zugegriffen wird. Und deswegen hat man für die Zertifikate eine zusätzliche Instanz eingebaut oder erdacht. Und das ist die Zertifizierungsstelle. Die hat auch wieder einen Public Key und einen Private Key. Und dieser Public Key, der muss dann in den Clients hinterlegt werden und sie vertrauen diesen. Jetzt haben wahrscheinlich die meisten von euch, oder wenn dann nicht so häufig, noch keinen Public Key bei sich in den Client importiert. Wo kommen denn also diese Public Keys her? Ja, da gibt es eine ganze Menge von Zertifizierungsstellen, die zum Beispiel von dem Browserhersteller oder von dem Betriebssystemhersteller als vertrauenswürdig angesehen werden und automatisch mitgeliefert werden. Das heißt, der Client hat schon eine Liste von Public Keys, von Zertifizierungsstellen, denen er automatisch vertraut. So, was macht jetzt die Zertifizierungsstelle? Sie hat er einen Private Key. Und mit diesem Private Key, den nutzt sie jetzt, um eine Unterschrift unter etwas drunter zu setzen. Nämlich unter den Public Key des Surfers. Den Private Key behält der Surfer immer noch für sich. Den Public Key sendet er an die Zertifizierungsstelle. Die Zertifizierungsstelle sagt, ja, das passt so. Setzt da ihre Unterschrift drunter. Also sie signiert es mit dem Private Key und gibt dem Surfer seinen signierten Private Key zurück. Und das ist letztlich ein Zertifikat. Es gibt da noch ein paar Erweiterungen, aber letztlich ist es der Public Key mit einer Unterschrift von einer anderen Stelle ist ein Zertifikat. So, und wo setzt die Zertifizierungsstelle jetzt ihre Unterschrift drunter? Sie muss irgendwie überprüfen, dass derjenige, dem sie das Zertifikat ausstellt, dass der auch berechtigt ist für das, was da in dem Zertifikat als, also da gibt es immer ein Subject, was da als Subject drin steht, dass sie dafür auch eine, dass derjenige, der das Zertifikat haben möchte, auch eine Berechtigung hat. Sie sollte es zumindest tun, weil sonst, es haben einige Zertifizierungsstellen, haben es da nicht so genau genommen und die sind jetzt nicht mehr an den Clients drin. Ist schlecht für das Geschäftsmodell der Zertifizierungsstellen. Es gibt da jetzt verschiedene Arten, wie die Zertifizierungsstelle so eine Validierung vornehmen kann. Verschiedene Level. Es gibt, und damit sagt sie, was sie der entsprechenden Stelle bescheinigt zu sein. Die einfachste Variante ist die Domain-Validierung. Das heißt, die Zertifizierungsstelle bescheinigt dem Inhaber des Zertifikats, dass er die Macht über die Domain hat, für die das Zertifikat ausgestellt ist. Früher hat man das so gemacht, also zum Beispiel gab es verschiedene Verfahren, aber dass man eine E-Mail an eine Adresse geschickt hat, wo man davon ausgeht, dass das irgendwie ein Admin ist, der dort eine höhere Position hat. Also typisch war da irgendwie an Webmaster@ oder Postmaster@ Domain, da eine E-Mail zu schicken mit irgendeinem Link drin oder einem Pass, so einem Einmalcode, den hat man dann wieder eingegeben und dann war die Domain bestätigt. Das ist die einfachste Variante, die es gibt. Dann gibt es individuell validated. Da bescheinigt die Zertifizierungsstelle, dass derjenige, dem sie das ausstellt, dass sie da überprüft, die Personalien überprüft hat, dass es die natürliche Person ist, also dass das zum Beispiel der Name mit dem im Ausweis übereinstimmt. Ist für Webseitenzugriffe weniger relevant, ist mehr für S/MIME-Zertifikate, also für E-Mail-Verschlüsselung. Dann gibt es Organization Validated. Da müsste die Zertifizierungsstelle dann zum Beispiel solche Dinge überprüfen, wie einen Handelsregisterauszug, und würde dann auch mit in das Zertifikat reinschreiben, ja, diese Organisation, also diese Firma ist, also das Zertifikat gehört wirklich jemandem, der da zu dieser Firma hat und da die Berechtigung hat. Und dann wurde irgendwann noch die Extended Validation eingeführt. Das ist im Prinzip dasselbe wie die Organization Validated, nur mit dem Unterschied, dass da die Zertifizierungsstelle gesagt hat, ja, gib uns mal ein bisschen mehr Geld als für die OV-Zertifikate und wir tun dafür so, als prüfen wir besonders gründlich und als Gegenleistung bekommst du dann im Browser so einen grünen Balken im Gegensatz zu den anderen Zertifikaten. Jetzt haben die Browserhersteller irgendwann angefangen, diese grünen Balken, die Funktion wieder auszubauen, sodass das nicht mehr so wirklich relevant ist. Ansonsten könnte man jetzt denken, ja, das ist ja was, dass es ideal wäre, ja, so eine private Homepage nutzt man ein Domain-Validated-Zertifikat, eine normale Firma würde das OV nutzen und eine Bank zum Beispiel sich die Extended Validation-Zertifikate zu besorgen. Die Sache ist nur die, wer hat denn von euch schon mal in die Zertifikate reingeschaut und geguckt, ob, wenn er da von der Firmenwebseite überprüft und überprüft, ob da der Firmenname drin steht? Schon jemand gemacht? Na gut, liegt wahrscheinlich an der Zuhörerschaft und dürfte nicht so ganz repräsentativ sein. Weil, was ist letztlich relevant? Eigentlich, dass dort das Schloss ist, wo ich jetzt den grünen Kreis drumherum gemacht habe. Das ist das, was wichtig ist, weil dann weiß eigentlich jeder, ja, ist eine verschlüsselte Verbindung und passt schon. Und da drauf zu drücken und sich anzugucken, ist das jetzt ein OV-Zertifikat, DV Extended Validation, macht eigentlich keiner. So, und weil das so ist und die Zertifikate früher viel Geld gekostet haben, kam dann die Internet Security Research Group und hat das Projekt Let's Encrypt ins Leben gerufen und sie wollten kostenlose Zertifikate für alle. dass nach Möglichkeit sämtliche Websites, auch der kleine Blog, der nur 10 Leser in der Woche hat, verschlüsselt kommunizieren können. So, und weil es ja doch bei der Zertifizierungsstelle alles Aufwand verursacht und man das aber kostenlos machen würde, braucht man was? Man braucht Automatisierung. Deswegen ist das Ganze komplett automatisiert. Und es, sie haben da ein eigenes Protokoll entwickelt, das ist das ECMI-Protokoll. Und darüber kann man automatisch Zertifikate beantragen, ohne was tun zu müssen. Und um dafür zu sorgen, dass das auch wirklich automatisiert passiert und noch ein paar andere Probleme mit den Zertifikaten, nämlich dass man sie nicht so gut zurückrufen kann, das zu beheben, hat man entschieden, die Zertifikate, die wir ausstellen, die sind nur 90 Tage gültig und laufen dann ab. Mittlerweile bieten sie alternativ auch noch Zertifikate an, die nur noch 6 Tage gültig sind. Aber alles nicht das Problem, weil man kann es so weit automatisieren, dass da keiner mehr was machen muss, um die Zertifikate auszutauschen. Und es läuft einfach im Hintergrund und es passiert nichts. Und die Zertifikate, weil es ja keinen Unterschied macht und weil nur die Domain geprüft wird, sind alle Domain validated. So, das Ganze ist prima, um im Internet Internet-Webseiten mit diesen Zertifikaten auszustatten. Warum möchte man das jetzt vielleicht auch für sein Intranet haben? Also, ja, dort Verschlüsselung auch zu haben zu möchten, so nach dem Zero-Trust-Ansatz, ja, gehe ich davon aus, dass dein eigenes Netz nicht kompromittiert ist. Wollen wir alles verschlüsseln und aber eine eigene PKI, die man ja aufbauen kann, wenn man das Internet komplett unter Kontrolle hat, baut man sich seine eigene Zertifizierungsstelle mit OpenSSL oder anderen Tools. Er ist möglich, bedeutet aber Aufwand, man muss nämlich dann alle Clients anpassen und die Zertifikate importieren. Und manchmal ist es auch nicht möglich, die Clients anzupassen, weil zum Beispiel die Benutzer ihre eigenen Geräte mitbringen. Jetzt, wenn man jetzt die typische Firma im Kopf hat, wird das wahrscheinlich eher nicht passieren, weil wir denken, ja, private Geräte bloß raus da. Aber wir sitzen jetzt hier in einem Universitätsgebäude und in der Universität gibt es zum Beispiel so Datenbanken, wo man irgendwas recherchieren kann, irgendwelche Gerichtsurteile in großen Mengen oder irgendwelche Normen. Die sind meistens nur intern erreichbar, weil die Hersteller das so wollen. Das heißt, was passiert in dem Fall? Die Studenten kommen mit ihrem Notebook in die Universitätsbibliothek, loggen sich dort ins WLAN ein und gehen mit ihrem eigenen Laptop auf eine Webseite, die von außerhalb nicht erreichbar ist. Aber sie sollen natürlich nicht gezwungen werden, da vorher erst irgendwelche Zertifikate importieren zu müssen, weil das erzeugt wieder Supportaufwand und so weiter. Dann gleich mal noch gesagt, warum möchte man es vielleicht auf der anderen Seite auch nicht haben oder warum geht es nicht? Also nicht gehen tut es, wenn man irgendwie eine interne Domain hat, also die dann auf .corp oder .home endet. Es funktioniert nur mit öffentlichen Domains, die man aber dann intern verwendet. Also zum Beispiel, wir sind jetzt hier in Chemnitz, wenn die tu-chemnitz.de, wenn die dann eine Subdomain für interne Dinge nehmen, dann geht's. Wenn man eine eigene Domain hat, die ja, firma.corp und die intern verwendet, dann funktioniert das Ganze nicht. Und dann haben wir noch ein Problem, man könnte es als Problem sehen, alle Zertifikate, die von öffentlichen Zertifizierungsstellen ausgestellt werden, landen mittlerweile in einem Certificate Transparency Log und sind dort sichtbar. Also das heißt, die Hostnames für die Zertifikate, die da ausgestellt werden, sind auch für alle sichtbar. Das sollte man überhaupt bedenken, wenn man sich öffentliche Zertifikate ausstellen lässt. So, wie funktioniert jetzt bei Let's Encrypt oder bei dem ECMI-Protokoll die Domain-Verifikation? Da gibt es verschiedene Arten. Ich fange jetzt mal mit der HTTP-01-Art an. Und da gibt es einmal den ECMI-Client Und der geht jetzt los und fragt die Zertifizierungsstelle über die ECMI-API, ja, ich würde gerne für die Domain XY ein Zertifikat ausstellen. Und dann sagt die Zertifizierungsstelle, ja, gut, das ist schön, dass du das möchtest, aber ich würde vorher gerne noch wissen, dass du diese Domain auch kontrollierst. Nimm mal bitte diese, ich generiere jetzt hier eine zufällige Zeichenkette, nimm die mal bitte und pack die auf die Homepage, wo die Domain dazugehört, an eine vordefinierte Stelle, pack die dorthin und sag mir Bescheid, wenn du es gemacht hast. Hier ist die zufällige Zeichenkette, ich speichere mir die jetzt ab, melde dich wieder, wenn das geschehen ist. Dann kann der Client geht dann zu dem Webserver, der für diese Domain zuständig ist. Das kann auf zwei verschiedenen Hosts passieren. Der häufigste Fall dürfte sein, dass diese beiden Komponenten, also der ECMI-Client und der Webserver, auf dem gleichen Host sind. Und packt dann diesen Challenge in den Webserver in ein Verzeichnis rein. Und es geht dann anschließend. So, bin ich wieder zu hören? Gut. So, jetzt liegt das Zertifikat auf dem, nein, das, jetzt liegt die, diese, dieser, dieser Challenge-Code liegt jetzt auf dem Webserver. Der ECMI-Client geht wieder zur Zertifizierungsstelle und sagt, kannst nachschauen. Die baut eine HTTP-Verbindung auf zu dem Webserver, stellt fest, der Code liegt dort, alles okay, die Domain ist jetzt für mich, also ich habe das jetzt validiert und sagt dem ECMI-Client, ja, hier ist dein Zertifikat, kannst du benutzen. Der ECMI-Client lädt sich jetzt das Zertifikat runter und muss dann irgendwie noch dafür sorgen, dass es auf dem Webserver deployed wird, den Webserver restarten. Was bringt das jetzt mit? Der Port 80 des Hosts, der das Zertifikat haben möchte, muss über das Internet erreichbar sein. Das heißt, das Ganze für das Szenario, was ich gesagt habe, ja, ein interner Host funktioniert das Ganze schon mal nicht so. Man könnte jetzt mit Split-DNS und DNAT da noch irgendwie sich einen Workaround drumherum bauen. Schön ist das nicht wirklich. Aber es gibt noch ein anderes Challenge-Verfahren und das ist DNS-01. Noch gesagt, das HTTP-01 ist das Verfahren, was in den meisten Fällen vermutlich für Hosts im Internet, also die ganz normal erreichbar sind, am häufigsten verwendet werden dürfte. Jetzt gibt es das DNS-01-Challenge-Verfahren und anfangen tut das wieder genauso. Der ECMI-Client redet mit der Zertifizierungsstelle und sagt dort, ja, ich hätte gerne ein Zertifikat und für das Challenge-Response-Verfahren möchte ich gerne die DNS-01-Challenge anstelle von HTTP-01 verwenden. Und die Zertifizierungsstelle generiert in dieser dann auch wieder eine zufällige Zeichenkette und sagt, ja, hier, platziere die mal bitte an der folgenden Stelle im DNS-Baum, nämlich ECMI-challenge.diDomain, die verifiziert werden soll. Pack da mal diese Zeichenkette, die ich dir gebe, hin. Jetzt kann der ECMI-Client, der irgendwie Zugriff auf den DNS-Server für die Domain haben muss, da über hoffentlich über die API des Nameservers da den Eintrag ändern, sagt wieder der Zertifizierungsstelle Bescheid. Ja, hier, ich habe das gemacht, was du möchtest, kannst du überprüfen. Und die Zertifizierungsstelle kann jetzt hangelt sich durch den DNS-Baum durch, kommt an der Stelle an und überprüft, dass der Code dort hinterlegt ist. Und wenn das der Fall ist, kriegt der Client wieder das Zertifikat und kann es auf dem Webserver deployen, den Webserver neu starten und das Ganze funktioniert. Was auffällt hier ist, dieser Webserver, der ist jetzt in diesen Überprüfungsprozess nicht mehr involviert. Er bekommt zwar am Ende das Zertifikat, aber er wird für die Überprüfung nicht benötigt. Und genau das kann man dann auch nutzen, um da abgekoppelte Systeme mit Zertifikaten zu versorgen. Das Einzige, was gegeben sein muss, ist, dass dieser ECMI-Client ausgehend eine Verbindung aufbauen kann und dass der Nameserver eingehend Verbindungen akzeptieren kann, was aber sowieso der Fall sein sollte, weil sonst funktioniert das DNS nicht. Soll ich wieder wechseln?
Ja, fliegen wir wechseln. Jetzt schalte ich das ein.
Okay. Idealerweise ist für die Domain, für die ich das mache, dann übrigens noch DNSSEC aktiv, ist aber keine Verpflichtung, es wäre aber in dem Fall, glaube ich, eine gute Idee. Also ist immer eine gute Idee, aber dann hätte man da zumindest auch nochmal eine Absicherung. Die Subdomain habe ich gerade schon genannt, -ecmi-challenge.domain. Da es eine Subdomain ist, ermöglicht es das, dass ich die an einen anderen Nameserver delegiere. Und diese DNS-01-Challenge ist auch das einzige Verfahren, über das ich am Ende Wildcard-Zertifikate ausstellen kann. Ansonsten geht es immer nur mit normalen Zertifikaten, aber Wildcard müsste ich es dann sowieso nehmen. In dem Beispiel-Setup, was ich dann gleich in der Demo zeigen werde und was man auch so noch beachten kann, ist, der normale Nameserver für die Domain ist häufig hoch verfügbar. Das impliziert aber, dass wenn ich dort DNS-Records publiziere, dass dann dieser Replikationsmechanismus von DNS in Gang gesetzt werden muss. Und das bedeutet einfach Zeit, also je nachdem, wie schnell das Ganze ist, kann es auch mal bis zu 5 Minuten dauern. Und solange probiert es dann die Zertifizierungsstelle immer. Und damit der interne Webserver vielleicht nicht direkt auf den normalen Nameserver zugreifen muss und dort irgendwie andere Berechtigungen bekommen kann, irgendwelche anderen Dinge zu ändern, gibt es die Möglichkeit, eine Delegation für diese Subzone anzulegen, dort einen einfachen Nameserver, um das Replikationsproblem zu umgehen, zu haben. Weil der wird ja auch immer nur ganz kurz gebraucht und die Zertifikate sind auch lang genug gültig. Das heißt, wenn der mal eine Stunde ausfallen würde, wäre das jetzt auch kein Problem. Dann müsste halt der Prozess hier hinten wieder neu angestoßen werden. Und da ist an der Stelle die Delegation und wenn dann der Webserver das Zertifikat ausstellen möchte, greift der Webserver per API-Request auf Let's Encrypt zu, sagt, ja, ich habe das jetzt hier hinterlegt und Let's Encrypt greift zuerst auf den normalen Nameserver der Zone zu. Dort wird ihm nur mitgeteilt, ja, ich weiß das nicht, was da für ein DNS-Record liegt, aber dieser andere ECMI-Nameserver hier unten, der ist für diese Subdomain zuständig, frag mal den. Dann fragt die Zertifizierungsstelle dort nach, bekommt die richtige Antwort und liefert das Zertifikat aus. Und dieser interne Client hier hinten, der kann dann anschließend auf den internen Webserver zugreifen. So, jetzt möchte ich das Ganze hier mal vorführen. Ich hoffe, ich rausche jetzt hier nicht zu sehr. Ich habe hier einmal lokal eine virtuelle Maschine laufen. Das soll mein interner Webserver sein. Das ist momentan nur ein Login-Screen zu sehen. Und dann habe ich auch hier einen DNS-Server. Das soll der öffentliche DNS-Server sein. Dann habe ich einen speziellen DNS-Server für ECMI. Also das, was ich ja gerade in der Folie gezeigt habe. Und ich habe hier auch eine SSH-Verbindung zu dem Intranet-Server. Ist die Schrift groß genug? Ich denke nochmal, ich muss nochmal eins größer hier was. Gut. So. Das ist der lesbar? Ja, gut. Das ist der Nameserver für die übergeordnete Domain, aber die falsche Datei. Ich wollte in die Zonendatei reinschauen. Und hier lege ich jetzt hier sind jetzt die Einträge für den DNS-Server selbst drin. Für die zweite Zeile von unten ist der Eintrag für die ECMI-Domain, also für den ECMI-Nameserver, für diesen dedizierten. Und ganz unten habe ich jetzt die private IP-Adresse von der VM, die ich ja lokal bei mir auf dem System habe, eingetragen. Und zusätzlich kommt jetzt hier hinzu, dass ich sage unterstrich ECMI-challenge.intranet in NS und da ist ECMI zuständig. Jetzt muss ich hier noch die Seriennummer einmal erhöhen. Und kann das Ganze abspeichern. Und mache hier ein Knotzi Reload. Jetzt sollte hier. Genau, jetzt ist auch wieder etwas schlecht lesbar, aber jetzt haben sich auch die. Jetzt haben sich die anderen DNS-Server das per AXFR, also per Zonentransfer, abgeholt. Das heißt, das Ganze sollte jetzt auch schon. Ja gut, da wird ein Fehler kommen. Aber es sollte jetzt im Internet sichtbar sein. Jetzt kann ich auf dem ECMI-Nameserver die Zone anlegen. Ich habe da hier mal ein Template und das kopiere ich nach varlib-knot. Und dort unterstrich Zonenname. Space.zone. Hier rein. Die Zonendatei ist jetzt noch leer. Dort kann dann später der Client über die API reinschreiben. Die Zonendatei werden wir jetzt hier nicht weiter anfassen. Das passiert dann automatisiert. Was ich jetzt noch anfassen muss, ist die Konfigurationsdatei und ich bringe mal kurz nochmal auf die Folie zurück. Von dem Intranet-Webserver zu dem Nameserver muss jetzt irgendwie dafür gesorgt werden, dass auch wirklich nur jemand, der da gescheite Zugriffsrechte hat, also den entsprechenden DNS-Eintrag ändern kann. Und das passiert, indem man da, also da gibt es TSIG, das ist in dem DNS-Protokoll so ein Verschlüsselungsalgorithmus und ist eine synchrone Verschlüsselung. Also beide Seiten haben den gleichen Schlüssel. Dafür werde ich jetzt hier einen Schlüssel erzeugen mit mgr-t und den Schlüssel Intranet. Das kopiere ich mir, gehe in die Config-Datei, füge das hier ein und dann lege ich eine, das habe ich ja schon mal auskommentiert vorbereitet, eine ACL an. Diese ACL berechtigt den Inhaber dieses Schlüssels, den muss ich dann gleich noch rüber kopieren, Updates auf der Zone durchzuführen, die dazu berechtigt ist. Und die Zone trage ich jetzt hier ein. Also erstmal sage ich, dass ich hier diese ACL von gerade eben verwenden möchte. Dann trage ich hier wieder die Zone ein. Ich trage die Zone ein und das müsste alles passen. Jetzt speichere ich mal, jetzt schaue ich nochmal, dass die Zonendatei die richtige Berechtigung hat. Das ist nicht der Fall. Weil der DNS-Server soll ja selber dann Änderungen dran vornehmen können. Und jetzt sage ich ein systemctl restart knot. Ich schaue hier auch mal kurz in das Log. Hat die Zone geladen. Gut, dann sollte das passen. Jetzt brauche ich das ganze Zeug hier nochmal, beziehungsweise jetzt habe ich hier eine VARS-Datei. Jetzt konfiguriere ich den Client. Das passiert in dem Fall bei dem Client, den ich gleich verwenden werde, über Umgebungsvariablen. Dem sage ich als erstes, mit welchem Nameserver er denn gerne reden soll. Das ist dieser dann. Und die anderen drei Dinge bekomme ich aus der Datei. Nee, Moment, das war falsch. Das muss da rein. Und das ist die Schlüssel-ID. So. Speichern und laden der Datei. Sollte hier die entsprechenden Umgebungsvariablen gesetzt sein. Ja, sind sie. So. Hoffe ich, ich habe nichts vergessen. Ich nehme den Let's Encrypt Client Lego. Das ist ein in Go geschriebener Client. Und nehme ich jetzt hier verschiedene Parameter mit. Der möchte eine E-Mail-Adresse haben. Das Minus A ist, dass ich die Bedingungen von Let's Encrypt akzeptiere. Minus M ist die E-Mail-Adresse und minus D ist die Domain, für die ich das Zertifikat ausstellen möchte. Das ist jetzt intranet.domain. Dann sage ich ihm noch, dass ich dass ich eine DNS-Challenge machen möchte. Und zwar über das RFC 2136. Das sind DNS-Updates. Und da ich nur einen Nameserver habe für die Domain, wo letztlich reingeschrieben bin, kann ich noch ein bisschen Wartezeit sparen. Ansonsten baut er da zwischen den ganzen Dingen über eine Minute Wartezeit ein, damit das auch auf allen Nameservern platziert werden kann. Das kann ich mit dieser Option noch unterbinden und dann sage ich run. Wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe, sollte ich gleich ein Zertifikat bekommen. Mal einen Moment warten. So, jetzt habe ich mal uns mal anzeigen lassen. Certificates. Cert. Jetzt haben wir ein von Let's Encrypt ausgestelltes auf meine Intranet-Domain ausgestelltes Zertifikat. Und jetzt kann ich noch sagen, ja, dann nehme ich das mal. Ups. Ich brauche, ich glaube, ich brauche die Issuer.cert. Huch. Das stehen hier beide drin. Hier stehen alle drin, dann brauche ich das. Das kopiere ich nach, und ich ersetze jetzt einfach mal die, beziehungsweise ich packe es jetzt hier rein, intranet.cert. Das gleiche mache ich mit dem Key, den er mir gerade generiert hat. Der kommt nach .private, intranet.key. Ich, genau. Jetzt passe ich doch die Apache-Konfiguration an von dem Webserver, der hier drauf läuft. Sites enabled und die Default SSL und ersetzt diese selbst signierten Zertifikate gegen das, was ich hier gerade erstellt habe. Apache 2 Restart. Status Apache 2. Kommt keine Fehlermeldung. Jetzt mache ich mir mal kurz einen frischen Firefox auf. Und sage HTTPS. Intranet. Und habe hier mein gerade eben ausgestelltes Zertifikat. Gut. Wahrscheinlich nicht lesen kann, schon ewig das größere Krieg. Wenn jetzt jemand fragt, warum eine Stunde Zeitverzug ist, Let's Encrypt lässt die Zertifikate immer eine Stunde vorher beginnen. Grundsätzlich. Damit wäre ich fertig und ihr dürft Fragen stellen.
Kann ich über das gleiche Verfahren auch den Wildcard-Zertifikate machen? Weil dann würde ich ja nur für alle meine Intranet-Server ein Zertifikat haben, oder?
Wildcard kannst du machen, ja. Ob du es möchtest, ist so eine Sache. Also,
was spricht dagegen?
Ja, dass man eigentlich die Private Keys nicht zwischen verschiedenen Systemen scheren möchte wegen. Also ja. Das ist richtig. Das ist der Vorteil.
Damit kannst du dann nicht, dass jeder alle deine Hosts
anpassen. Ja. Achso, ja, ich wiederhole die Aussage mal kurz.
Zum Ersten, die Transparency Log hast keinen Eintrag, wenn du ein Wildcard machst, aber du kannst dasselbe Wildcard mehrfach beantragen. Sie kontrollieren also nicht, dass du sagst, so ja, ich habe jetzt da dreimal Wildcard, das funktioniert. Oder jedenfalls bei drei hat es bei mir funktioniert. Für mehr, ich weiß nicht, ob irgendwann da mal so ein zu viel Wildcards in einer Domäne triggert.
Weitere Fragen?
Sind alle ziemlich überwältigt, vor allem von deiner Demo. Das war Daumen hoch.
Ja, nur der Check, ob ich es richtig verstanden habe. Es würde also, um das Zertifikat automatisch alle 90 Tage zu verlängern, genügen, wenn ich auf meinem Webserver den ACME-Client starte und die Zertifikatdatei dann einfach austauschen lasse. Ich muss also nicht nochmal durch das DNS.
Doch. Das DNS muss alle. Die Verifizierung ist nur irgendwie 12 Stunden oder so gültig.
Okay, ja, die Challenge schon, aber ich muss das Setup nicht nochmal neu machen, sondern das
behält. Achso, der TSIG-Key, der bleibt erhalten, ja.
Alles klar, danke.
Und das letzte Kommando, was ich ausgeführt habe, das würde natürlich normalerweise automatisiert ausgeführt werden.
Die ganze Key-Generierung und so weiter ist ja sehr viel Aufwand. Sind dir irgendwelche Enspy-Skripte bekannt, die das gut automatisieren können?
Nein. Also ich hab was mit Ansible gebastelt, das ist aber tatsächlich noch nicht öffentlich. Könnte man vielleicht mal ändern. Oder es gibt schon was, ich weiß es nicht.
Oder du nimmst halt sowas wie ein Trafic oder ein Caddy, wo das schon eingebaut ist, weil dann brauchst du dich um gar nichts kümmern. Dem sagst du einmal, hier hast du deinen API-Key, um deine DNS-Updates zu machen.
So, ja.
Und das war's.
Es geht, ja,
dann brauchst du dich um gar nichts mehr kümmern. Also der kümmert sich um alles, der erholt sich. Da kannst du dann auch gerade, wenn du Wildcards hast, oder auch wenn du keine Wildcards hast, kannst du mir sagen, da hast du ihn und du trägst einen neuen Eintrag in den Webserver ein. Und sobald die erste Anfrage kommt, holt er sich den Key. Also da gibt es inzwischen halt einiges. Jetzt nicht nur Caddy und Trafic, aber es gibt inzwischen halt einige, die es vollautomatisiert machen, dass der Webserver sich um das Ganze kümmert. Und du brauchst da keinen externen Agent, der sich um irgendwas kümmert.
Das Ganze funktioniert mit allen ACME-Clients, die das DNS-01 verfahren können.
Habe ich das richtig gesehen? Bei der Anforderung des Zertifikates hast du einen DNS-Server mit angegeben?
Ja, genau.
Gesetzt den Fall, ich habe jetzt keinen Zugriff auf meine vorgelagerten DNS-Einstellungen. Kann ich da irgendwas hintricksen, um trotzdem zu dem Zertifikat zu kommen, oder wird das geprüft?
Ja, also das war jetzt die Sache. Also ich kann halt, wenn ich nicht auf den übergeordneten, also auf den richtigen DNS-Server zugreifen, dauerhaft, also dem Client den Zugriff geben möchte, ich selber brauche ihn initial, kann ich dort die Delegierung dieser --ACME-Challenge-Subdomain an einen anderen DNS-Server machen. Aber wenn das nicht gegeben ist, habe ich keine Chance.
Die Delegierung würde ich nicht hinkriegen. Also dann, ohne Delegierung geht es nicht.
Ja, außer, wenn man jetzt nicht das mit diesem RFC 2136 macht, sondern irgendwie der DNS von einem Cloud-Anbieter nutzt, dann könnte man da auch irgendwie das mit API-Requests machen, aber ich muss da irgendwie eine Automatisierung haben und das ich muss im DNS Einträge ändern können, ansonsten geht es nicht.
Okay.
Er macht das sehr geschickt, um mich hier.
Heute Morgen haben wir vom Frühsport gesprochen. Direkter DNS-Zugriff. Ich kann positiv berichten von Hetzner, das funktioniert, und von INWX funktioniert. Bei INWX muss man nur einen zweiten Benutzer erstellen mit reduzierten Rechten. Dort nutze ich das Ganze mit dem Certbot in der neuesten Version, dessen Authentifizierungsmodul für INWX. Funktioniert das auch mit ganz minimalen Rechten?
Ach ja, und der ACME-Client muss natürlich das Protokoll, was der DNS-Anbieter für das Update haben möchte, auch unterstützen.
Es klingt ja aus vielen Stellen verlockend, auch was Kollege hier drüben gesagt hat, Wildcard-Zertifikate zu erzeugen, zum Beispiel über die Verfahren, die jetzt beschrieben worden sind, über ein Caddy oder so, geht es ja vollautomatisch. Die Frage ist, wie verteilt man mit welchen Verfahren sicher automatisiert das auf die einzelnen Hosts im Intranet? Das würde mich interessieren.
Gar nicht, man würde jedem sein eigenes Wildcard, also man kann mehrere Wildcard-Zertifikate für dieselbe Domain beantragen und man würde das dann überall machen.
Das funktioniert auch bei ganz vielen.
Ich glaube 3, 4, 5 oder sowas in der Größenordnung habe ich ausprobiert. Mehr kann ich jetzt. 50 habe ich nicht ausprobiert, weiß ich nicht. Dann sollte man es auf alle Fälle gut verteilen, weil man kommt sowieso, es gibt für jede Domain irgendwie für 24 Stunden irgendwie ein API-Limit, was man überhaupt, aber das gilt auch für normale Zertifikate, also.
Wenn ich mich richtig erinnere, kommst du dann in Probleme, wenn du den gleichen DNS-Namen auf unterschiedliche Wildcard-Zertifikate mappst, weil die Browser merken sich inzwischen den Fingerprint des Zertifikats, welchen sie oder welcher hinter einem DNS-Namen stand. Und das fragt mich nicht, für welches Angriffsszenario das war, aber der Key wird im Browser in der Datenbank hinterlegt, sprich die Datenbank musst du zurücksetzen, wenn du einen DNS-Namen auf unterschiedliche Wildcard-Zertifikate in diesem Setup mappen möchtest.
Okay. Sehe ich noch eine Hand oder übersehe ich eine? Ich glaube nicht. Dann nochmal vielen Dank für den wunderbaren Vortrag und die tolle Demo.
Danke für das Vortrag.